Willkommen zurück. Willkommen zum krönenden Abschluss des heutigen Tages, in dem ich die Kontrahenten aufeinander hetzen werde. Nein, aber sie werden auf jeden Fall diskutieren. Wir machen das so, dass wir erst hier auf der Bühne sprechen und dann Sie im Publikum aufgefordert sind, sich zu beteiligen. Nach ungefähr so 40 Minuten. Und es sind eine ganze Reihe von Punkten angesprochen worden. Ich habe unglaublich viele Notizen gemacht. Ich würde aber gerne mit einem Punkt beginnen, der sich durch alle Vorträge zog. Nämlich die Frage nach den Leistungsbilanzen und die Frage nach der Schuld oder der Beteiligung Deutschlands an der Krise. Wir hatten zuletzt die Position von Herrn Horn gehört. Hans-Olaf Henkel, stimmen Sie denn der Analyse zu, dass die deutsche Lohnzurückhaltung mit zu dieser Krise beigetragen hat? Ich glaube, Sie können einfach drauf lossprechen.
Kann ich, ja. Ja, gut. Ja, ich würde vielleicht auch nochmal, bevor ich darauf antworte, einen kleinen Eindruck loswerden. Nicht? Der ist nicht unwichtig für die Damen und Herren, die bereit sind, sich diesem Thema mal so zu nähern. Ich will mal sagen, offen zu nähern. Hier wurde ja, ich war 5 Jahre lang Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. Das ist eine der 4 großen deutschen außeruniversitären Forschungsgemeinschaften mit 86 Forschungsinstituten in allen Bereichen der Wissenschaft, außer Theologie und Rechtswissenschaft. Die habe ich aber auch nicht vermisst, muss ich sagen. Und zu diesen 86 Instituten gehören auch alle deutschen staatlich finanzierten Wirtschaftsforschungsinstitute. Alle. Das IFO, das DIW, das HWWI, das ist jetzt rausgeflogen wegen mangelnder wissenschaftlicher Kompetenz und dann noch ein paar andere. Und ich möchte Sie alle bitten, meine Damen und Herren, sich auf der Zunge zergehen zu lassen, was Sie gerade gehört haben. Alle drei haben immer vom Mainstream gesprochen. Und ich weiß ungefähr, was in diesen Wirtschaftsforschungsinstituten gesagt, gedacht, gelehrt, geforscht wird. Und jetzt drehe ich es mal um. Sie haben hier 3 Exoten zugehört. Und wenn Sie sich ein Bild über den Stand der Wirtschaftswissenschaft zu dem Thema machen wollen, meine Damen und Herren, dann müssen Sie sich auch mal andere anhören. Und das wäre mal eine Aufforderung an die Hans-Böckler-Stiftung, dass sie nicht dafür sorgt, dass sie alle hier von morgens bis abends und immer wieder im gleichen Saft kochen. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Das mal grundsätzlich. Das Zweite, was ich gehört habe, und das hat mich persönlich bestärkt. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Man versucht natürlich immer, das festzustellen und das herauszubringen, was einen unterstützt. Diesen Fehler habe ich auch. Ich habe festgestellt, dass alle drei im Grunde in einem Punkt meiner Analyse zustimmen, dass es einen klaren Unterschied zwischen Nord und Süd gibt in Europa. Das haben die alle bestätigt. Wunderbar. Das haben sie auf Charts gesehen. Nicht? Der eine hatte Deutschland dargestellt mit dieser geringe Inflation, der hätte auch noch Holland dazu zählen können und Finnland und so, und der wäre auf der gleichen Inflationsrate gelandet. Also da fühle ich mich bestätigt, dass wir in der Tat, und das haben wir in den letzten 10 Jahren deutlich gelernt, 2 unterschiedliche Stabilitätskulturen haben. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, alle Vorschläge, die wir hier gehört haben von den 3 Personen, wo ich mich ehrlich gesagt wundere über die Terminologie, dass man heute noch über die Neoliberalen und sowas. Also ich meine, als Österreicher müsste man eigentlich wissen, was die Neoliberalen eigentlich wollten und getan haben. Nicht? Dann könnte ich jetzt auch sagen, die Neosozialisten. Da hätte ich hier eine Menge Argumentationen an der Hand, aber das will ich mir hier mal verkneifen. Aber alle haben 2 Dinge nach meiner Meinung übersehen und Sie können sich ja selbst ein Bild machen, vielleicht wollen die auch darauf antworten. Erstens, die Globalisierung. Also so als sei die Lohnangleichung, und das komme ich auf Ihre Frage, in Europa innerhalb der Eurozone der 17 Länder eigentlich so, damit wäre alles getan. Ja, meine Damen und Herren, die deutsche Exportindustrie, die hier so vorhin, ja, ich weiß auch nicht, bewundert oder gescholten wurde, hat ihre Abhängigkeit von der Eurozone, ich habe darauf hingewiesen, dramatisch verringert. Wir exportieren immer mehr in die anderen Bereiche der Welt. Und wenn wir jetzt unsere Konkurrenzfähigkeit auf diesem Gebiet Deutschland jetzt freiwillig aufgeben, weil plötzlich Lohnzurückhaltung nichts mehr bedeutet, Lohnkosten keine Rolle mehr spielen, dann helfen wir sicherlich zum Teil den Italienern und den Spaniern, das gebe ich gern zu. aber wir verlieren das dann woanders. Und das Zweite, was die alle drei Herren bei den großen Spendierhosen, die sie offensichtlich anhaben, nicht? Staatsverschuldung macht ja nichts, und was weiß ich, ist die Tatsache, wer soll das eigentlich bezahlen, diese Schulden? Ich meine, wir haben in Deutschland jetzt schon eine 80-prozentige Neuverschuldung und das bezahlen unsere Kinder. Und bei der Beurteilung dieser Programme, auch der Programme der Bundesregierung, muss man doch immer mal wieder die Frage stellen, wer bezahlt das eigentlich? Und dann wird die Inflation so als, ja, also was bedeutet das eigentlich, eine 3-prozentige? Meine Erfahrung mit Inflation ist, sie geht immer zulasten der kleinen Leute. Wer profitiert von der Inflation? Das sind die Leute, die Sachwerte haben. Und das ist der Staat, weil der die meisten Schulden hat. Das ist sozusagen meine Reaktion. Die wollte ich doch noch einmal loswerden.
Ja, also konkret zu der Frage, sagen Sie, ja, höhere Löhne würden den Italienern helfen, aber ist es per saldo schlecht für uns, weil dann verlieren wir gegenüber den Chinesen, wenn ich das richtig zusammenfasse?
Ja, natürlich. Ich meine, wir können doch diesen Aspekt nicht ausblenden, ist doch wohl klar. Und jedes Gut, was nachgefragt werden soll, wir wollen doch, dass Arbeitsplätze in Deutschland nachgefragt werden, hängt doch auch von den Preisen ab, die man für das Gut nimmt. Wobei ich auf einen Punkt in Deutschland hinweisen möchte, es gibt eine klaffende Differenz zwischen den Lohnkosten, so wie sie sich dem Kunden der deutschen Arbeitgeber darstellen, und dem Nettoeinkommen in Deutschland. Und wer dazwischen ist, das muss ich Ihnen nicht sagen.
Das ist der Staat. Herr Flasbeck dazu?
Ja, nur zu dem einen Punkt. Es gäbe so vieles wieder zu sagen. Wir wollen ja nicht alle Diskussionen hier anfangen dieser Welt. Aber eine Diskussion dieser Welt müssen wir anfangen, nämlich die, die in der G20 geführt wird. Ich sitze da drin in der G20, Herr Henkel. Da wird komischerweise die gleiche Diskussion geführt, wie sie im Euroraum geführt werden, wie wir sie hier führen. Jenseits des deutschen Mainstream-Ökonomen übrigens. Der hat damit nichts zu tun, weil er keine Ahnung davon hat. Da wird aber genau diese Diskussion geführt. Nämlich, und die läuft unter dem Stichwort Global Imbalances. Global Imbalances heißt, es gibt in der Welt auch eine wahnsinnige Unzufriedenheit derjenigen, die dauernd Defizite haben, oder eine, nicht nur Unzufriedenheit, sondern eine Angst der dauernd Schuldner, der Länder, die dauernd Schuldner sind, dass sie in eine Situation wie Griechenland oder andere kommen. Nämlich, dass die Märkte plötzlich entdecken, oh, da gibt es ja ein Land, das Probleme hat. Und dann kommen sie in den Fokus und dann werden sie abgestraft, sehr schnell. Jedenfalls, solange wir die Rahmenbedingungen nicht so umgestalten, wie unser Kollege Schulmeister es vorgeschlagen hat, was ich sehr vernünftig fand. Aber das ist doch, und das kann ich doch nicht ignorieren, da kann ich doch nicht sagen, wir müssten das für die Globalisierung tun. Wir können noch viel mehr, wir können jetzt in Europa, wie gesagt, wir können alle jetzt solche Überschüsse machen wie die Deutschen. Dann wollen wir mal sehen, wer in der Welt die Defizite macht. Die Chinesen, sollen die dann Defizite machen? Die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Die Japaner haben sich bisher auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Die Amerikaner haben gerade beschlossen, ihre Defizite, die sie 20 Jahre lang gemacht haben, mit denen sie uns 20 Jahre lang sozusagen Wachstum beschert haben über ihren hohen Konsum, abzubauen. Obama hat ein Programm gemacht zur Exportförderung, das darauf hinausläuft, dass er auch mal Überschüsse machen will, weil sie nicht dauernd höhere Auslandsschulden, Netto-Auslandsschulden Amerikas gegenüber dem Rest der Welt haben wollen. So, wer macht denn die Defizite? Wer macht die Defizite? Sie müssen solche Fragen beantworten. Sie können nicht einfach immer sagen, wir machen keine Schulden, natürlich niemals machen wir Defizite. Wir müssen Standortwettbewerb machen. Aber was im Rest der Welt passiert, interessiert mich nicht. Und der deutsche Mainstream-Ökonom unterstützt mich dabei, also bin ich auf der sicheren Seite.
Das können direkt, ja, klar. Ja. Gut, ich meine, es wird natürlich, wie ich mir schon dachte, einer gegen alle, aber das bin ich gewöhnt. Gut. Ja, das, danke für das Mitleid. Also, wir haben einen Handelsbilanzüberschuss. Und ich würde nur noch mal für eine logische Sekunde Sie alle bitten, mal darüber nachzudenken, was würde es für Deutschland bedeuten, wenn wir die nicht hätten? Dann wäre hier in diesem Land die Hölle los.
Genau,
alles das.
Das ist das deutsche Problem. Aber genau das ist das Problem, das wir in Deutschland haben. Dass wir überhaupt niemals begreifen, dass es einen Ausgleich geben muss. Dass Handel nicht eine Einbahnstraße ist, sondern immer eine Zweibahnstraße. Und dass nicht einer dauernd Überschüsse machen kann und die anderen dauernd in die Schulden treiben kann. Das ist unser zentrales Problem, Herr Henkel, an dem Sie heftig mitbeteiligt waren in den letzten 20 Jahren.
Ja, Gott sei Dank. Zugunsten der deutschen Arbeitnehmer, die von diesen Ja, was soll denn das, meine Damen und Herren? Was bedeutet denn ein Handelsbilanzüberschuss? Das bedeutet, dass Deutschland immer noch mehr Arbeitsplätze importiert als exportiert. Selbstverständlich. Und wenn Sie sagen, Obama fängt jetzt an, uns das wegzunehmen, dann sollen wir uns das gefallen lassen? Dann müssen wir uns anstrengen und müssen diesen Überschuss behalten. Wenn Deutschland diesen Exportüberschuss, an den es sich 30 Jahre lang gewöhnt hat und den wir durch alle möglichen Sozialleistungen verfrühstückt haben, wenn wir den nicht halten, dann bricht alles zusammen. Glauben Sie doch nicht, dass irgendeine Sozialleistung sich halten kann, wenn wir den Export, unsere Export-Performance aufgeben.
Um das zu konkretisieren, bevor wir aufeinander losgehen, die Frage ist ja in der Tat konkret gefragt, was geschieht mit den Arbeitsplätzen, die wegfallen im Exportsektor? Ja? Führt es zu dem per saldo Nettoverlust von Arbeitsplätzen? Ist Deutschland schlechter dran, wenn wir auf diesen Ausgleich hinwirken? Die Frage müssen Sie hier beantworten, das ist der Vorwurf. Ja, gerne.
Ganz kurz, Überschüsse heißt, man produziert mehr, als man verkonsumiert. Dadurch spart man gegenüber dem Ausland. Entweder man schenkt alles dem Ausland oder ich möchte irgendwann mal meine Ersparnisse zurückhaben. Wenn ich sie zurückhaben möchte, muss ich ein Defizit haben. Es hilft nichts. Und das Problem ist, das schreibe ich schon lange, dass die Exportüberschüsse Deutschlands in die USA zum Beispiel allesamt Geschenke sein werden. Die freuen sich, die haben die Porsche, gearbeitet wurde in Deutschland, die Deutschen arbeiten so gern, die Amerikaner tun gern mit dem Porsche fahren. Ja, aber ich bringe ein konkretes Beispiel, jetzt wirklich, kein Witz, das ist nicht polemisch. Nein, ich hoffe, Sie tun die Geldvermögensrechnung der Deutschen Bundesbank nicht prinzipiell in Zweifel ziehen. Wenn Sie sich anschauen, das Auslandskonto, sozusagen das Verhältnis Deutschlands zum Rest der Welt, sowohl in Stromgrößen als auch in Bestandsgrößen, dann kommen Sie drauf, dass über die letzten, glaube ich, 7 Jahre die Überschüsse Deutschlands, also die Finanzierungsüberschüsse gegenüber dem Ausland, 1.000 Milliarden Euro erreicht haben. Und wenn Sie dann aber die Veränderung der Bestände anschauen, sind 500 Milliarden weg. Wie gibt's das? Na, ganz einfach. So wie Sie in einen Pensionsfonds einzahlen können, wenn dann die Aktienkurse fallen oder wenn Sie irgendwelche Schrottpapiere kaufen, dann haben Sie zwar brav gespart, also deswegen sage ich ja, die Porsche sind erarbeitet worden mit Mühe, aber es ist nichts zurückgekommen, ne? Weil man auf Dauer nicht Finanzkapital akkumulieren kann. Es nutzt nichts. Der letzte Zweck des Wirtschaftens kann nicht sein, Finanzkapital zu akkumulieren. Das
Also Hans-Werner Sinn hat das ja mal, glaube ich, Porsches gegen Lehmann-Zertifikate eintauschen genannt. Aber Gustav Horn?
Ja, ist Lohnzurückhaltung umsonst? Also wenn ich Sie höre, dann ist Lohnzurückhaltung ein wunderbares Geschäft. Ja? Ich beschränke mich ein bisschen in der Lohnentwicklung. Dafür kriege ich Außenhandelsüberschüsse, die ich verfrühstücken kann. Dafür kriege ich Beschäftigung. Dafür kriege ich eine kräftig wachsende Wirtschaft. Gut, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was in Deutschland passiert ist, die letzten 10, 15 Jahre, auch seit Beginn der Währungsunion. Hat Deutschland Handelsbilanzüberschüsse gehabt? Ja. Hat Deutschland Lohnzurückhaltung geübt? Ja. Hat Deutschland ein hohes Wachstum gehabt? Nein. Hat Deutschland eine hohe Beschäftigung gehabt? Nein. Das ist kein gutes Geschäft, Herr Henkel. Denn in dem Moment, wo ich diese Lohnzurückhaltung übe, übe ich ja einen Verzicht auf Einkommen, was möglich gewesen wäre. Die Arbeitnehmer haben Verzicht geübt auf Einkommen in der Hoffnung, und so ist es ja auch politisch verkauft worden, dass dadurch Beschäftigung entsteht. Es wurde als Solidaritätsbeitrag ja auch verkauft. Und dieser Solidaritätsbeitrag wurde aus dem Fenster geschmissen. Denn die Beschäftigung, die dafür versprochen wurde, konnte ja auch gar nicht kommen. Die kann ja nur dann kommen, wenn es auch die Absatzmöglichkeiten für die Unternehmen gibt. Und das, was hier an Einkommen im Inland nicht verblieben ist, ist auch eben nicht für inländischen Konsum beispielsweise ausgegeben worden. Und das heißt, die Absatzmöglichkeiten gerade jener Unternehmen, die im Inland Absatz suchten, Einzelhandel, nehmen Sie den nochmal, die konnten gar nicht entstehen und die Beschäftigung konnte auch gar nicht entstehen. Und die Politik hat dann übrigens noch darauf getan. Sie hat den Druck immer weiter erhöht und immer mehr diesen Verzicht gepredigt. Und es ist schon eine bittere Ironie. Sie können uns ja gerne als Exoten bezeichnen. Aber würden Sie auch Frau Merkel als Exotin bezeichnen? Wahrscheinlich ja eher nicht. Denn Frau Merkel hat in ihrem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit stehen, dass die Lohnentwicklung der Produktivitätsentwicklung folgen sollte. Nichts anderes sage ich auch. Ja, aber es ist nicht geschehen. Es ist nicht geschehen. Das ist über, insofern, die, das ist genau diese Lohnzurückhaltung, die geübt wurde. Und das heißt, wir müssen auch die Früchte sozusagen des wirtschaftlichen Fortschritts eben gerecht verteilen zwischen Arbeitnehmern und Gewinnen. Und wenn wir das nicht tun, dann erleiden wir wirtschaftlichen Schaden, auch wenn wir Außenhandelsüberschüsse haben.
Ich möchte nochmal, die konkrete Frage war ja, wo kommen die Jobs her, wenn sie im Exportsektor vernichtet werden? Durch höhere Löhne.
Das haben wir auch mal analysiert. Was passiert, wenn wir höhere Lohnsteigerung gehabt hätten? Höhere Lohnsteigerung heißt produktivitätsorientierte Lohnsteigerung, nicht jetzt irgendwie 10% oder so etwas. Dann hätten wir in der Tat im Export eine etwas flachere Entwicklung gehabt, aber wir hätten in der Binnenwirtschaft das mehr als ausgeglichen. Unsere Berechnungen waren vor der Krise, hatten ergeben, dass etwa 600.000 Arbeitsplätze über die Zeit hinweg, das war ein langer Zeitraum, wegfallen und 1,2 Millionen im Inland entstanden wären per Saldo plus 600.000. Das heißt, indem wir eine produktivitätsgerechte Lohnentwicklung, genau das, was Frau Merkel fordert, gemacht hätten, hätten wir in der Tat eine bessere Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung gehabt. Auf dieses Wachstum, auf diese Beschäftigung haben wir durch diese übermäßige Lohnzurückhaltung verzichtet. Das war nicht umsonst, das war ein großer Schaden.
Können Sie sich dem anschließen, Herr Henkel? Also weniger im Export, dafür mehr in der Binnenwirtschaft?
Nein, kann ich nicht. Ich muss noch mal sagen, dass die Struktur der deutschen Wirtschaft, so wie wir sie in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben, basiert auf dieser Export-Performance. Und wenn Sie die künstlich abwürgen, dann ist damit noch lange nicht garantiert, dass Sie dafür im Inland irgendwas Entsprechendes bekommen. Was ist das für eine Vorstellung, wir haben doch klar gesehen, dass bis zum Euro oder bis kurz danach die deutsche Wirtschaft gelitten hat, in Anführungsstriche, unter den hohen Lohnkosten. Und es ist unbestreitbar, dass die Lohnzurückhaltung in Deutschland, vor allen Dingen relativ zu anderen Konkurrenzländern, dazu geführt hat, dass wir auch wieder Arbeitsplätze aufgebaut haben. Wir haben heute so viele Arbeitsplätze in Deutschland wie noch nie zuvor. Müssen wir auch sehen. Also wenn jemand daherkommt und sagt, ich gebe den Export auf, das halte ich für sowas. Ja gut, ich möchte gern, dass die Exportüberschüsse aufgebaut werden. Sie tun gerade so, als würden wir unsere Produkte den Ausländern den Rachen runterwürgen. Nicht? Die müssen die auch erstmal kaufen und die werden durchgesetzt in einem extrem harten Konkurrenzkampf. In jedem Fall. Ich bin im Aufsichtsrat von SMS, das ist der größte oder zweitgrößte Anlagenbauer der Welt. Ich erlebe, was da täglich passiert. Das ist jedes Mal ein unglaublicher Kraftakt des deutschen Managements, der deutschen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, diese Aufträge an Land zu ziehen. Und 95% dieser Firma wird im Ausland gemacht. Alles ist im Ausland praktisch. Wir bauen keine Stahlwerke mehr und keine Aluminiumwerke mehr. Und Sie wissen den Grund, warum. Und bei Bayers habe ich ja schon erzählt, 87%. Also wenn wir plötzlich unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland aufgeben, ich meine, das ist das größte Fund, was wir haben. Was ist das für eine Kunst, das zu predigen? Diese beiden Rezepte, die Sie hier verschreiben, verschuldet euch und gebt den Export auf, das ist so richtig Münchhausen, der sich aus dem Sumpf an den eigenen Haaren herausgezogen hat. Ich muss leider jetzt auch mal auf dieser Basis diskutieren. Ja, von vornherein, ich meine, arbeitet hier denn keiner in einem Exportunternehmen oder was? Ich meine, was ist hier, in welcher Gesellschaft bin ich hier eigentlich? Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich muss das mal klar und deutlich sagen. Ich wundere mich bald nicht mehr über die Akzeptanz dieser Binsenwahrheiten in diesem Land.
Es gibt immer mehr aufgeklärte Menschen, Herr Henkel, das ist das Problem. Nur es ist ja eine Illusion, das, was Sie sagen von vornherein, dass die deutschen Unternehmen um Wettbewerbsfähigkeit kämpfen, ist ja gar keine Frage und dass sie auch manchmal hart kämpfen müssen. Nur wir haben ja eine ganz schlichte Tatsache, dass gegenüber dem Rest der Welt, der nicht Euroland ist, wir relativ flexible Wechselkurse haben, die das immer ausgleichen. Die habe ich ja vorhin in meinem Vortrag gesagt, die das in der Regel auch in der Vergangenheit ausgeglichen haben durch Aufwertung. Dann kann sich der deutsche Exporteur auf den Kopf stellen. Er verbessert aber seine Wettbewerbsfähigkeit nicht in internationale Währung gegenüber den anderen Ländern. Nur wenn die Wechselkurse mal völlig chaotisch laufen. Aber normalerweise tut er das eben nicht. Und deswegen ist normalerweise dieser Versuch, den Sie nun als wirtschaftspolitisches Grundsatzprogramm sozusagen für Deutschland verkaufen, sowieso sinnlos. Er ist vollkommen sinnlos, weil er kann niemals funktionieren. Er hat funktioniert in einigen Ausnahmephasen, weil die Amerikaner wie die Verrückten konsumiert haben. Deswegen hat es mal funktioniert. Das ist gerade vorbei. Und es hat in der anderen gewaltigen Ausnahmesituation des Euro, einer Währungsunion, funktioniert, wie ich vorhin versucht habe darzustellen. Das ist auch gerade vorbei. So, jetzt können Sie auf dieser Welt rumrennen, so viel Sie wollen. Sie können vielleicht noch den Venus und die Mars und den Mond überzeugen, dass die unsere Produkte abnehmen. Aber Sie werden niemanden mehr finden, der sich systematisch weiter hohe und permanent steigende Defizite hat. Aber selbst hohe Defizite werden nicht mehr akzeptiert, weil sie ja zu einer Akkumulation von Fremdwährungsschulden führen. Und die Länder wollen das gerade in dieser Situation nicht mehr, weil die Finanzmärkte sie ja systematisch dafür abstrafen, dass das so ist. Und da können Sie sich doch nicht hinstellen und sagen, wir Deutschen machen einfach so weiter. Uns interessiert nicht, was im Rest der Welt vorgeht. Ist uns so scheißegal. Wir müssen unsere Überschüsse behalten. Und damit ist die Sache gegessen.
Ich möchte eine Anmerkung noch machen. Haben wir Deutschen eigentlich immer so weitergemacht in den letzten Jahren? Sie sagen gerade zu Recht, wir haben so eine hohe Beschäftigung wie noch nie. Entschuldigung, wir haben in der Krise mit genau dem Dogma gebrochen, das Sie hier vertreten. In der Krise haben wir eine Politik gemacht, die die Binnennachfrage gefördert hat durch die Konjunkturprogramme und vor allen Dingen durch die zwischen Gewerkschaften und Unternehmen ausgehandelte Arbeitszeitverkürzung in den Unternehmen. Das hat die Nachfrage enorm stabilisiert, weil wären die Menschen arbeitslos geworden, dann hätten sie massive Einkommensverluste gehabt und wären für die Binnennachfrage ausgefallen und wir hätten einen Konsum gehabt und einen Konsumeinbruch gehabt, wie vielleicht in Spanien. Das hätte die wirtschaftliche Lage in Deutschland weitaus mehr destabilisiert. All dies haben wir richtig gemacht, weil wir mit dem herrschenden Dogma gebrochen haben, dass nur Lohnzurückhaltung weiterhilft, auch in der Krise, und weil wir die Nachfrage gefördert haben. Und deshalb stehen wir im Moment so gut da, wie wir da stehen. Erst der Bruch des Dogmas hat uns erfolgreich gemacht, nicht das Dogma.
Sagen Sie.
Ich dachte, wir wollen über den Euro reden.
Ja, das ist ja. Aber ein kleines Missverständnis ist, glaube ich, auch, es möchte ja niemand die deutschen Exporte massiv senken, sondern jedem Überschuss entspricht ein Defizit. Und wenn Defizit und Überschüsse logisch einander bedingen, dann macht es erstens keinen Sinn zu sagen, der Defizithalter ist schuld oder der Überschusshalter ist schuld. Sie bedingen einander. Nur, ich kann die Defizite ausmerzen, indem das Überschussland mehr nachfragt, nicht weniger exportiert, aber mehr nachfragt. Dann, finde ich, erreicht man Ausgleich bei höherem Aktivitätsniveau. Oder, wie es in der Weltwirtschaftskrise extrem passiert ist, dass immer der Schuldner schuld ist. Das heißt, man adressiert sich an die Defiziteinheit, egal ob Staat oder Defizitland, und dann passiert natürlich die Anpassung über ein geringeres Aktivitätsniveau. Und dahinter steckt schon ein systemisches Problem. Und eine letzte Randmerkung, weil Sie sagten, es gibt eine nordische und eine quasi südeuropäische Wirtschaftskultur. Auch im Norden ist es sehr verschieden. Nicht in Skandinavien sind weit mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze eben im Dunstkreis des Sozialstaats, weil eben dort die Gesellschaft sich dafür entschieden hat, dass eben Kindergärten und Altenheime und so weiter von der öffentlichen Hand gemacht werden. Das ist auch, warum sage ich das nur kurz, weil ich schon den Eindruck habe, dass durch diese extreme Exportorientiertheit gewisse wichtige Dienstleistungen für das Wohlbefinden deutscher Menschen im Bildungssystem, bei sozialen Dienstleistungen, im Umweltbereich, in der Infrastruktur vernachlässigt wurden, weil das sind Arbeitsplätze, die nur entstehen, die nicht marktmäßig entstehen können. Und ich meine, das werden Sie mir ja zugeben, dass Sie nicht eine gute Altenbetreuung nur marktmäßig machen können, weil die Seniorenheime zu teuer sind, nicht die rein marktmäßig.
Eine kurze Anmerkung noch, Herr Henkel, was Sie auch bedenken müssen. Sie gehen immer von dem Grundsatz aus, dass Freihandel ein Naturgesetz ist. Auch das ist nicht der Fall. Sie werden es erleben, dass Defizitländer, wenn sie dann in wirklich schwierige Situationen kommen, einfach die Grenzen dicht machen. Und dann schauen Sie mal an die Regeln der Welthandelsorganisation, WTO. Schauen Sie mal hinein und da steht das drin, dass man das darf. Wenn man in eine schwerwiegende Defizitsituation gerät, darf man die Grenzen dicht machen, solange bis man wieder raus ist. Und das begreift in Deutschland offensichtlich niemand. Auch Herr Brüderle reist durch die Welt und sagt, das Naturgesetz ist Freihandel. Wir werden erleben, dass es nicht der Freihandel ist. Und das ist die andere Lehre, nämlich aus den 30er Jahren, dass die Länder dann irgendwann gesagt haben, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht. Wir haben keine vernünftigen Partner. Die Partner begreifen nicht, dass dies eine Einheit ist, die Welt auch eine Einheit ist, nicht nur Europa. Und dass Handel keine Einbahnstraße ist, also müssen wir die Konsequenzen ziehen.
Ich meine, ich wundere mich wirklich, was hier vertreten wird. Also die Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre oder der 30er Jahre wurde ja mehrfach hier angesprochen. Also ich habe das ja auch damals im Studium durchgenommen und ich erinnere mich noch sehr gut, was zu einer wirklichen Verschärfung geführt hat. Das war genau die Tatsache, dass die Länder damals ihre Schotten dicht machten. Ja, wieso? Jetzt sagen Sie sicher. Also Sie haben gerade eben das Gegenteil gesagt. Also hier ist eindeutig...
Ich habe gesagt, es wird passieren. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut finde.
Ja, es wird eben nicht passieren. Es ist auch nicht passiert. Nicht? George Bush hat versucht, am Anfang seiner ersten Amtszeit Strafzölle für Importe von deutschem Stahl nach Amerika einzubringen. So, und da sind wir zur WTO gegangen und das wurde ihm aus der Hand geschlagen. Gott sei Dank haben wir es. Also ich möchte noch mal eins klarstellen. In einem Punkt habe ich ja mit jedem, was hier gesagt wurde heute, Einverständnis. Das ist die Abwesenheit der Regeln auf dem finanziellen Sektor. Aber in der Realwirtschaft haben wir das. Da ist die WTO, die passt auf. Und die passt auf, dass der Welthandel sich weiterentwickelt. Und wir haben vor der Krise jedes Jahr 80 Millionen neuer Arbeitsplätze wegen der Tatsache geschaffen, weil der Welthandel sich immer wesentlich schneller entwickelte als der Durchschnitt sämtlicher Bruttoinlandsprodukte in der Welt. Hier sieht man den Beweis und den müssen wir erhalten. Und wenn jetzt irgendein Land sagt, wir machen, wir wollen nicht mehr exportieren. Ich habe ja nichts dagegen, dass die Franzosen sich anstrengen, mehr selbst zu exportieren oder weniger von uns zu exportieren. Das ist ja richtig. Aber Madame Lagarde kann sich doch nicht hinstellen und die Deutschen dafür kritisieren, dass sie diesen Exportüberschuss haben. Sie muss sich an ihre eigene Nase fassen und fragen, warum ist das Defizit gegenüber Deutschland so hoch? Das ist die Frage. Man kann also doch nicht diejenigen, die leisten, jetzt für die Leistung verantwortlich machen. Was ist das für eine sozialistische Methode, die hier gelehrt wird?
Sie müssen die
Leistungsträger fördern und müssen diejenigen, die nicht so weit sind, daran kriegen. Das wäre die richtige.
Bevor wir das Ganze, es gibt ja auch einen realen politischen Background der Debatte. Die Kommission hat ja vorgeschlagen, die EU-Kommission in dem Legislativentwurf Grenzen einzuziehen für die Leistungsbilanz, also sowohl bei den Überschüssen als auch bei den Defiziten. Tim Geithner hat das ja auf internationaler Ebene vorgeschlagen. Also das ist ja nicht so abseitiges Ökonomendebatte, was wir haben, sondern es sind konkrete Fragen, wo man sich positionieren muss. Deshalb nochmal die Frage konkret. Wie finden die Herren diesen Vorschlag? Sollen wir Leistungsbilanzen so wie Staatshaushalte in Regeln fassen?
Ja,
und zwar symmetrisch.
Ja, der Genosse Barroso, Kommissar.
Genosse Geithner,
USA.
Herr Geithner, ich meine, ich muss doch der Wahrheit hier mal. Sie wissen doch ganz genau, dass er das längst zurückgenommen hat. Sie bringen hier einen Vorschlag von diesem Mann, der ist mehrere Wochen alt und den hat er längst zurückgenommen.
Nein, ich habe das doch selbst gehört. Nein.
Aber Herr Barroso,
ich habe Ihnen ja gesagt, ich sitze in der G20 und da wird das weiter ganz sehr ernsthaft diskutiert. Es ist gerade in Paris beschlossen worden bei den Finanzministern der G20 vor 2 Wochen.
Also Herr Barroso hat nichts zurückgenommen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und es gibt den Vorschlag der EU-Kommission der Excessive Imbalances Procedure, die in der Tat genau das Ziel hat, die Leistungsbilanzentwicklung zu überwachen, ob bestimmte Grenzen nach oben und unten überschritten werden und dann, falls dies geschieht, auch Vorschläge zu machen, wie dies bekämpft werden kann. Das hat nichts, aber überhaupt nichts mit irgendwelcher sozialistischer oder sonst wie gearteter Gleichmacherei zu tun. Es hat auch nichts mit verminderten Exporten zu tun. Im Gegenteil, Henkel, ich bin sicher, mit der Rezeptur, die wir vorschlagen, haben wir doppelt so viele Exporte wie Sie hier mit Ihrer Rezeptur. Weil bei uns, bei der Strategie hier, bricht nämlich nichts zusammen. Sie bauen Ihr Haus, Ihr Exporthaus auf Sand. Das geht eine ganze Weile gut und dann plötzlich ist all das, was Sie da aufgebaut haben, im Sand der Finanzmärkte verschwunden, weil das Vermögen, was man akkumuliert hat, nichts wert ist. Das Haus, das ich bauen will, ist mindestens ebenso hoch wie Sie das bauen würden. Nur es ist auf solidem Fundament, weil es auf einem Gleichgewicht basiert zwischen Exporten und Importen. Die Höhe der Exporte kann beliebig sein. Also es ist ja kein Argument für niedrige Exporte, das ist ja absurd. Es ist kein Argument übrigens auch für Gleichmacherei. Was haben wir gesagt? Die Löhne sollen der Produktivität folgen. Das ist ein absolutes Leistungsargument. Das heißt nämlich, dort, wo eine hohe wirtschaftliche Leistung ist, das heißt hohe Produktivitätszuwächse, da sollen auch die Löhne hoch sein. Und da, wo das nicht der Fall ist, heißt es im Umkehrschluss, da eben nicht. Das ist Leistung pur. Und Sie wehren sich gegen das Leistungsprinzip. Sie verlangen vom deutschen Arbeitnehmer, dass er nicht nach Leistung entlohnt wird, sondern nach Exportüberschüssen, weil er hinter der Produktivität zurückbleiben soll. Sie sind derjenige, der hier das Leistungsprinzip in Frage gestellt mit Ihrer Strategie. Das sollten Sie sich mal vergegenwärtigen. Das ist Sozialismus.
Ich meine, ich weiß nicht, ob die Damen und Herren das hier wissen. Aber ich meine, Deutschland ist das 12. größte Land der Welt. Ja? Deutschland ist Export-Vize-Weltmeister. Das wird ja gerade diskutiert. Wir sind auch Import-Vize-Weltmeister. Und im November haben wir mehr Export importiert als je zuvor. Also wir können doch nicht sagen, dass wir nicht unseren Beitrag zum Import leisten. Ich stell Ihnen mal eine Frage. Ich war ja mal 6 Jahre lang verantwortlich, ehrenamtlich möchte ich hinzufügen, für den Bundesverband der Deutschen Industrie. Wir hatten damals, als ich begann, eine Textilindustrie mit 700.000 Beschäftigten. Heute ist es noch 50.000. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden hier sitzen, ohne die Klamotten, die aus dem Ausland kommen. Das wäre ein...
Wir wollen ja noch mehr.
Die Textilindustrie ist weg, meine Damen und Herren. Sie ist weg. Sie ist verschwunden. Was kaufen Sie denn beim Mediamarkt? Was kaufen Sie denn, wenn Sie bei Karstadt Quelle sind? Was erleben Sie denn, wenn Sie bei Tchibo reinkommen? Sie finden doch gar nichts mehr von Made in Germany. Also wir können doch nicht, ich kenne überhaupt kein Land, was so offen ist für Importe wie Deutschland.
Der Überschuss steigt dauernd, der ist gestiegen im vergangenen Jahr.
Man kann uns doch nicht vorwerfen, dass wir die Schleusen nicht öffnen für Importe.
Es geht um die Überschüsse.
Wer profitiert von diesen Importen? Das sind die Konsumenten, das sind auch die Arbeitnehmer. Und wieso leisten wir uns die? Wir können uns die leisten, weil wir auch stark im Export sind. Also diese Idee, dass wir jetzt irgendwas tun müssten, um unsere Exporte auf das Spiel zu setzen, das halte ich für gefährlich. Man kann gern der Meinung sein, dass die Defizitländer das Defizit abbauen sollen. Man kann auch gern der Meinung sein, dass wir die Binnenkonjunktur befeuern sollen. Bin ich auch nicht dagegen. Aber in der ganzen Diskussion um die Höhe der deutschen Löhne haben Sie diese Frage, die ich vorhin gestellt habe, überhaupt nicht beantwortet. Den gewaltigen Unterschied zwischen den Bruttolohnkosten, wie Sie sich dem deutschen Arbeitgeber darstellen, und dem, was der deutsche Arbeitnehmer netto nach Hause bekommt. Der britische Industriearbeiter kostet seinen Arbeitgeber 30% weniger als in Deutschland. Und er hat die gleiche Kaufkraft wie in Deutschland. Da ist der Punkt anzusetzen.
Wir haben aber ein Problem mit dem Saldo, nicht mit dem
Überschuss. Und der Saldo ist im Verhältnis zum Gesamtvolumen zu vernachlässigen.
Ja. Vielleicht noch ein Wort dazu. Herr Henkel, Sie haben gerade den britischen Arbeitnehmer genommen. Aber Sie wissen doch selber, dass kaum ein anderes Land in Europa derartige Exportschwierigkeiten hatte wie England. Wie kommt denn das? Das darf doch gar nicht sein nach Ihrer Theorie. Das darf doch überhaupt nicht sein, denn wenn der britische Arbeitnehmer so wettbewerbsfähig ist, wie Sie es hier darstellen, dann kann der doch gar keinen Erfolg, dann muss der doch riesige Erfolge haben auf den Weltmärkten und darf nicht mit dem riesen Handelsbilanzdefizit dastehen, mit dem er dort stand.
Das will ich noch.
Sie haben beklagt, dass so viel aus dem Ausland kommt. Dann gucken Sie mal in England nach, wie viele Industrieprodukte aus dem Ausland kommen. Fast alles. England ist deindustrialisiert. Und Sie sagen, die Textilindustrie in Deutschland ist verschwunden. Sie haben das Beispiel der Textilindustrie genommen. Gut, die ist weg. Und dann haben Sie sicherlich auch nachgeguckt, auf welchen Maschinen die Textilien jetzt produziert werden. Und da steht vielleicht in einer kleinen Ecke Made in Germany. Im Moment läuft das Gegenteil. Es ist in Zahlen in keinster Weise zu beweisen, dass der deutsche Maschinenbau in irgendeiner Form Wettbewerbsprobleme hätte.
Da haben Sie völlig recht, Gott sei Dank. Und ich habe vorhin auch zum Ausdruck gebracht, dass die Abwertung des Euro, von der die deutsche Exportindustrie sehr profitiert, und da sollten wir uns mal einigen. Nicht? Meine Kollegen in der Industrie finden meinen Vorschlag mit dem Nordeuro entsetzlich. Das muss ich Ihnen klar sagen. Weil die es genießen, ja, das verstehen Sie, weil die es genießen durch diesen Abwertungseffekt, von dem die deutsche Industrie ja profitiert. Nicht? Es ist ja ein gewichteter Durchschnitt, können wir ja doch nicht in Abrede stellen. Profitiert die deutsche Exportwirtschaft überall. Mit meinem Vorschlag hätten Sie das Problem wenigstens gelöst. Und dann muss ich ja noch mal was auf den Tisch legen. 40 Jahre lang hat die deutsche Industrie einschließlich der Arbeitnehmer und besonders der Arbeitnehmer immer davon profitiert, dass wir eine starke inflationsarme Währung hatten. Wir mussten 17 Aufwertungen schlucken. Profitiert haben aber auch die deutschen Rentner, die deutschen Arbeitnehmer, weil die Kaufkraft erhalten blieb. Wir hatten immer die geringste Inflation in Europa. Und das ist auch ein Merkmal, ich will mal sagen, der Nordeuropäer, dass sie eine geringe Toleranz gegenüber Inflation haben. Und wie man so großzügig mit der Inflation umgehen kann, wie Sie das getan haben, erschließt sich mir nicht. Ich habe schon mal gesagt, nein, es ist letztendlich... Wir machen Deflation. Jetzt haben wir 2,1% Inflation gehabt und die EZB war geschockt und hat jetzt die Anhöhung der Zinssätze in Ausrechnung.
Aber komm, sprechen wir nicht über
die Gucken Sie doch mal, was mit den Energiepreisen in Deutschland los ist.
Also, nichts zu tun.
Wir haben doch kein Deflationsrisiko.
Wo doch, kommt, wir haben ein Deflationsrisiko, weil
lassen wir kurz die Inflationsdebatte.
Weil Deutschland ja schon seit 10 Jahren diese Linie fährt, die deutlich unter dem Inflationsziel, seinem eigenen Inflationsziel von 2% liegt. Das müssen Sie doch mal
sagen. Ich möchte kurz die Fakten, sprechen.
Wenn er der Meinung ist, dass die Kauf, dass der Euro an einer Deflation leidet?
Nee, aber lassen Sie mal kurz. Die Inflationsrate war ja in der Tat seit Beginn der Währungsunion niedriger im Schnitt als vor Einführung des Euro. Also ich glaube, man kann darüber streiten, ob wir zu niedrig oder zu hoch, aber die These, dass die Inflation angestiegen sei, glaube ich, kann man so nicht halten.
Ich dachte, wir seien uns einig, dass wir das EZB-Inflationsziel akzeptieren. Mehr will ja keiner, oder?
Das war nicht meine Statistik, war die Statistik der Europäischen der Kommission. Vielleicht ist ja falsch. Alle Statistiken sind falsch im Fall.
Genau.
Noch viel geringerer war als jemals vorher.
Aber bevor wir jetzt in die Inflations- und EZB-Debatte kommen, vielleicht kurz Schluss hier. Ich glaube, bei diesem Punkt Wettbewerbsfähigkeit besteht keine Einigung, obwohl beiderseits, aber auf allen Seiten anerkannt wird, dass die Binnenfrage doch nicht ganz unwichtig ist. Ich möchte nämlich noch wir sprechen über den Euro, und ich möchte gerne zu einem weiteren Punkt kommen, nämlich die Frage, also das war sozusagen die langfristigen Wege aus der Krise. Kurzfristig sind wir mit dem Problem der Schuldenkrise konfrontiert, wenn es eine Schuldenkrise ist. Und hier meine Frage, es gibt ja letztlich zwei Ansätze, die diskutiert werden. Der eine ist der Ansatz Vergemeinschaftung, ja, Eurobonds. Und der andere ist, lass sie doch einfach pleite gehen. Welchen Weg sollen wir gehen?
Ja, also ich will mal sagen, der Eurobond wurde ja hier von Ihnen hingelegt und das ist eine absolut logische Konsequenz, wenn man sagt, we must defend the euro at all cost, Barroso. Ne? Und das kommt auch dahin, davon bin ich fest überzeugt, dass mit dem jetzigen Rettungsschirm wird nicht lang, denn irgendwann kommt nicht nur Portugal, sondern auch Spanien und dann kommt der Eurobond und dann haben wir keinen Druck mehr, wir brauchen keine Papiere, wir brauchen keine Rettungsschirme mehr, wir brauchen keine Notsitzung mehr. Jede Bank holt sich die Kredite, die sie kriegt. Wir haben eine Vergemeinschaftung der Schulden. Nicht? Das heißt, wir sind mitverantwortlich für die Schulden der Spanier, der Griechen. Die sind wiederum mitverantwortlich für unsere Schulden. Also meine Lebensweisheit sagt ganz eindeutig, wenn alle verantwortlich sind für Schulden, werden sich alle verschulden. Denn man wäre ja blöd, aus diesem gemeinsamen Topf sich nicht auch seinen Anteil zu holen. Dafür werden die Politiker in allen Ländern Europas sorgen, dass sie sich von ihren Wählern nicht vorwerfen lassen müssen, dass sie von den anderen über die Löffel barbiert werden. In dieses System kommen wir rein, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Der Euro wird gerettet dadurch. Nur Europa geht vor die Hunde, denn auch das ignoriert wieder die Globalisierung. Nicht? Denn diese Verschuldung Europas, die letzten Endes, das habe ich ja schon gesagt, von wegen Wettbewerb zwischen Ländern existiert nicht. Also das wundert mich sehr, dass Sie sowas sagen. Die Realität ist ja doch ganz anders. Seitdem wir internationale Vergleichsstudien über PISA haben, tut sich endlich mal in der deutschen Bildungspolitik was. Vorher, als wir uns nicht im Wettbewerb mit anderen europäischen Nationen gemessen haben, hat sich nichts getan. Also der Wettbewerb ist da, ob wir ihn mögen oder nicht. Sie mögen ihn ja alle nicht mögen, aber er ist da. Und dieses Europa rettet den Euro, wird aber die eigene Konkurrenzfähigkeit dramatisch tangieren, und zwar negativ.
Also keine Bonds, sondern Pleite im Zweifel. Wenn jemand
Aber erstens einmal zu Ihrer Lösung. Sie werden sich doch erinnern an die Jahre 1994, 95, 96 in Deutschland. Es gab keine blühenden Landschaften im Osten, sondern die ostdeutsche Wirtschaft war katastrophal nicht konkurrenzfähig. Hätten Sie damals gedacht, führen wir die Ostmark wieder ein, dann geben wir der ostdeutschen Bevölkerung die Chance über eine Abwertung gegenüber der Westmark, nicht, das ist so ähnlich wie ihre Nord- und Südeuro, Konkurrenzfähigkeit zu gewinnen. Was ich damit andeuten möchte, ist, dass eine Währung eben auch eine andere Dimension als die rein ökonomische hat. Das hat der Helmut Kohl, glaube ich, schon ganz richtig verstanden. Zumindest würde ich das teilen. Und wenn man also sagt, es hat auch was zu tun mit dem europäischen Einigungsprozess, es hat sozusagen mit der Frage zu tun, soll zusammenwachsen, was zusammengehört im europäischen Kontext, dann brauchen wir wirklich in irgendeiner Weise solidarische Lösungen, die natürlich nicht so ausschauen werden und dürfen, wie Sie meinen. Niemand denkt daran, dass der Eurobond sozusagen eine offene Kasse ist, wo sich jedes Euroland frei... Nein, das muss es nicht sein. Es ist doch auch nicht innerhalb der Staaten über Jahrzehnte so gewesen, dass die öffentliche Hand, also in den USA... Jetzt, gebe ich gerne zu, seit der Krise hat sich da was geändert mit dem Quantitative Easing. Aber über Jahrzehnte war es nicht so, dass die Treasury einfach anruft bei der Fed und sagt, hätte gern 100 Milliarden, wunderbar, da hast. Das ist nicht wahr. Weil man sehr wohl wusste, dass hier sozusagen Kriterien herrschen müssen, etc. Es ist kein Patentrezept, aber es wäre doch schön, wenn Sie auch akzeptieren würden, umgekehrt, dass was jetzt passiert ist, so gefährlich ist, wenn nämlich die einzelnen Länder gegeneinander sozusagen ausgespielt werden durch sehr miese, sage ich einmal so, Geschäfte auf den Finanzmärkten. Ja? Sodass Deutschland jetzt wirklich Krisengewinnler ist, weil die deutschen Zinsen am niedrigsten Niveau sind. Sie sind Krisengewinnler, weil umgekehrt die portugiesischen, griechischen und so weiter Anleihen sozusagen gemieden werden. Das kann auf jeden Fall nicht funktionieren. Also Zinsen von 10-12% einem Land wie Griechenland sich wirklich anstrengt, da ist ein Defekt im System, das muss man doch auch zugeben.
Ja, das ist natürlich, aber ich möchte jetzt mal auf den Anfang Ihrer Frage zurückkommen, und der ist ja, die Begründung hören wir ja neuerdings, weil die anderen Begründungen, die vorher geliefert wurden, offensichtlich von der Realität überholt wurden. Am Schluss kommt die Begründung, wir brauchen den Euro für den europäischen Einigungsprozess. Ich habe mit Westerwelle mich bei einer Fernsehsendung im November bei Maybrit Illner gestritten. Als ich ihm das vorstellte, sagte er, ja, Herr Henkel, wo ist denn Frankreich? Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe 11 Jahre da gelebt, ich kenne mich da sehr gut aus, Frankreich ist nicht im Norden. Ja, dann gibt es ja wieder Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Dann habe ich ihn daran erinnert, dass seine erste Reise als Außenminister nach Polen war. Und er hat berichtet dann, wie friedlich es zwischen Deutschland und Polen zugeht. Also ich halte das für extrem unverantwortlich. Wenn Frau Merkel sagt, der Euro ist unser Schicksal, und sagt, scheitert der Euro, scheitert Europa, das ist extrem unverantwortlich. Erstens stimmt es nicht, weil die Eurozone nicht die EU ist und die EU ist nicht Europa. Davon mal ganz abgesehen, ich persönlich gehöre zu denjenigen, die für eine Aufnahme der Türkei nach Europa schon lange plädieren. Also das ist das eine, was nicht stimmt. Und das Zweite ist, wenn es denn so ist, dass der Euro scheitert, was ist denn hier los? Also, meine Damen und Herren, es ist für mich absolut unverständlich. Ich war immer der Meinung, dass der Deutsche Bundestag eine Währungsunion beschlossen hat. Und jetzt kriegen wir eine Transferunion. Und ich war immer der Meinung, dass wir auf ein Europa der Vaterländer zusteuern. Und jetzt höre ich, dass wegen einer Währung wir ein europäischer Zentralstaat werden. Wie ist denn diese Diskussion in diesem Land eigentlich? Wir müssen doch umgekehrt diskutieren. Wollen wir eigentlich ein zentralistisches Europa? Sie können das wollen, gern. Ich bin nicht dafür, aber wenn Sie es wollen, dann muss man es doch sagen. Man kann doch nicht als Nebenprodukt von verschiedenen Euro-Rettungen in ein zentralistisches Europa hineinlaufen. Was ist das für eine Logik? Und dann darf ich daran erinnern, dass wir immer noch 10 EU-Länder haben, die nicht in den Euro wollen. Und von denen weiß ich inzwischen, dass von denen, die wir haben wollten, niemand mehr rein will.
Jetzt. Ja, ich komme mal auf die Ausgangsfrage zurück. Bankrott oder tatsächlich Eurobonds als Gemeinschaftswährung? Erstmal der Vorschlag von Herrn Henkel läuft auf Bankrott hinaus. Denn sobald Griechenland austritt, ist Griechenland bankrott.
Ja, ich hätte es umgekehrt, aber das muss
gut. Wie auch immer. Idee, okay. Aber das ist habe ich eben völlig, weil in dem Moment, wo die Auslandsschulden Griechenlands. Gut, ja, gut, okay, gut, wunderbar. Aber Entschuldigung, ist das nicht die Transferunion irgendwie, die Sie wollen? Umschuldung vorher innerhalb des Währungsunion? Aber gut, ich bin der Meinung, unabhängig von den politischen Zielsetzungen, die ich jetzt gar nicht diskutieren will, ich bin dafür, dass für alle Europäer möglichst viel Wachstum und Beschäftigung herauskommt. Das wäre jetzt meine Zielfunktion, die ich hätte. Und die kommt definitiv nicht dann heraus, wenn ich ein Land bankrott gehen lasse. Weil dann haben sowohl die Gläubiger massive Abschreibungen und die Bankrotteure, denen geht es auch ganz schön schlecht. Deshalb bin ich dafür, dass man Griechenland die Chance gibt, sich aus dieser misslichen Lage herauszuholen. Und dafür ist es unerlässlich, dass Griechenland vor dem Kapitalmarkt mit den riesigen Risikoaufschlägen, die sie nicht auf Dauer so werden leisten können, schützt. Dazu dient jetzt der Rettungsfonds. Aus meiner Sicht müsste das langfristig in einen europäischen Währungsfonds überführt werden, der mit niedrigen als den Kapitalmarkt am Markt üblichen Zinsen diese Länder die Möglichkeit gibt, aus dieser Krise heraus zu wachsen. Und das ist aus meiner Sicht die einzige Strategie, die auf Dauer tragfähig ist. Die schützt nämlich die Länder, die gläubiger sind, weil sie diese Abschreibung nicht vornehmen müssen. Sie schützt natürlich auch die Bankrotteure, weil sie die massiven Einschnitte und die massive Entwertung ihrer Währung auch nicht ertragen müssen. Und das scheint mir optimaler zu sein.
Ich glaube, ich muss noch mal wiederholen, was ich vorhin sagte. Das Problem bei Herrn Henkel ist, dass er Wettbewerb von Unternehmen auf Staaten überträgt. Und Herr Henkel sieht nicht, dass das nicht möglich ist. Man kann nicht Wettbewerb von Unternehmen, das Wettbewerbsmodell auf Staaten übertragen. Warum? Ganz einfach, ich sagte es vorhin schon, weil Staaten mit ihren Kunden konkurrieren. Ein einzelnes Unternehmen kann mit einem anderen Unternehmen konkurrieren und seine Kunden haben mit diesem Konkurrenzkampf überhaupt nichts zu tun. Wenn Staaten wie in Europa jetzt in der Währungsunion und auch sonst miteinander konkurrieren, konkurrieren sie immer mit ihren Kunden. Und wenn sie ihre Kunden an die Wand konkurriert haben, dann sind diese Kunden pleite. Deswegen gibt es gar keine Alternative. Entweder man begreift das, dann steigt man aus diesem Modell, dann muss Deutschland sein Wirtschaftsmodell in der Tat fundamental ändern. Oder aber man lässt die Kunden pleite gehen und verschenkt dann das Zeug. Es gibt keine andere Alternative. Dann muss man es verschenken, das ist ja auch schön. Denn Deutschland produziert für die Welt und wir verschenken es und die anderen machen sich ein schönes Leben. Die Franzosen leben sowieso lieber als die Deutschen. Also wo ist das Problem?
Ich würde gerne noch mal bei
ich werde ja bald pensioniert, ich lebe auch in Frankreich. Schön da.
Ich will gerne noch mal bei dem Punkt Transferunion, bei dem Begriff Transferunion, Entschuldigung, stehen bleiben. Herr Henkel, Sie haben das gesagt, in der öffentlichen Debatte ist es natürlich auch so, wir sind auf dem Weg in die Transferunion oder wir sind schon in der Transferunion, das würde ich gerne problematisieren. Wäre denn ein europäischer Währungsfonds eine Transferunion oder andersrum, ist ein Kredit gleich ein Transfer? Und wenn ja, oder brauchen wir den? Oder können wir das auch ohne diesen Transfer sozusagen?
Wenn man nicht zurückbezahlen kann. Wenn man keine Chance hat, ihn jemals zurückzubezahlen, wird er ein Transfer, automatisch. Das ist doch völlig klar. Dann wird er ein Transfer und dann sind wir da. Aber wenn ich eine Chance haben soll, zurückzubezahlen, dann kommt wieder unsere Logik und das reine Logik und sonst nicht. Dann muss der andere auch meine Chance haben, Überschüsse zu machen. Und der Gläubiger muss mal Defizite machen, sonst geht's nicht. Wenn der Gläubiger sagt, ich mache in diesen nächsten 300 Jahren keine Defizite, dann haben wir den Katastrophe gewählt.
Das heißt, wir brauchen nicht zwingend die Transferunion, sondern es würde auch gehen durch. Ich meine, der IWF ist ja auch, also die Welt ist ja keine Transfergemeinschaft, nur was den IWF gibt. Ja? Deswegen ist die Frage, wenn man sowas in Europa
einsetzt. Es gibt zwei Alternativen natürlich. Die eine ist aus meiner Sicht, wenn wir weiterhin die Europäische Währungsunion als ein Verbund von Vaterländern, sagt Herr Henkel, oder von souveränen Nationalstaaten sehen, dann ist die Einrichtung eines europäischen Währungsfonds auf der Basis, wie ich es beschrieben habe, unerlässlich. Denn nur der verhindert dann entweder den Zusammenbruch oder die Transferunion. Weil mit diesem Fonds kann ich Leistungsbilanzkrisen dann bekämpfen. Da habe ich ein Instrument, das wird die Märkte.
Das ist nur temporär. Ja, ist ja alles immer nur temporär, weil am Ende muss der Überschussland zugeben, muss Defizite machen.
Ja, ich meine, die Bekämpfung ist ja symmetrisch.
Auch. Das war übrigens auch so nach dem Ersten Weltkrieg. Das war Keynes Transferproblem nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland konnte seine Reparationen nur bezahlen, wenn es Überschüsse macht. Richtig. Da die Alliierten aber nicht zugelassen haben, dass es Überschüsse macht, konnte seine Reparationen nicht bezahlen. Das Ergebnis kennen wir. Ne? Das Ergebnis ist Explosion. Weil wenn man der Druck im Kessel dauernd zunimmt, und man findet keine Lösung, dann explodiert
das. Darf ich vielleicht noch die zweite Alternative darstellen? Das wäre in der Tat dann die Transferunion. Da braucht man ja nur im Prinzip die Modelle, die wir auch in Deutschland haben, eben ist Ostdeutschland schon erwähnt worden, auf Europa als Ganzes zu übertragen, wo es automatische Mechanismen gibt, die solche Unterschiede in den Einkommen und in den Leistungsbilanzen nicht relevant werden lassen. Wir haben auch ein Leistungsbilanzdefizit von Berlin im Vergleich zu Baden-Württemberg. Aber niemand redet davon, dass Berlin sozusagen aus Deutschland austritt, weil wir Mechanismen haben, die das wieder auffangen. Das wäre dann die Alternative, wo wir die Transferunion haben. Und
die Frage ist,
das können wir ja wählen. Ja?
Was? Genau, aber die Frage ist ja...
Hervorragendes Beispiel, ganz genau. Wir laufen jetzt genau dort hinein. Und wir werden dann, wie wir ja dieser Bund-Länder-Finanzausgleich, der in dieser jetzigen Form ja ursprünglich auch nicht so vorgesehen war, der ist ja über die Jahrzehnte dann verändert worden. Wir haben inzwischen nur noch drei Geberländer, wir haben 13 Nehmerländer. Wenn wir so weitermachen, dann weiß ich gar nicht, wer dann am Schluss das noch finanziert. Und das wird dann in der EU genauso sein. Das werden genau meine Nordländer sein, die die restlichen Staaten finanzieren. Das kann man wollen, meine Damen und Herren. Wenn Sie der Meinung sind, dass das gut ist, dann sollen wir das machen. Aber man kann das doch nicht als Nebenprodukt, ohne eine richtige Diskussion darüber zu haben, hineinbringen. Der Herr Schäuble macht das ja extrem geschickt. Nicht? Der hat jetzt gesagt, ich wiederhole das nochmal, der hat hier gesagt, nein, das ist nicht der Eintritt in die Transferunion. Dann hat er gesagt, wir sind da ja schon. Denn wir machen ja schon die ganzen Regionalhilfen und so. Das heißt, das fällt alles drauf rein. Wir sind bereits drin in dieser Situation. Wir werden uns für einige Jahrzehnte in der immer kleiner werdenden Gruppe von Geberländern in Europa befinden. Ganz eindeutig.
Aber das war genau meine Frage, ob es okay ist. Zulassen. Sie lassen doch keinen anderen Ausweg zu. Der andere Ausweg ist ein Ausweg darüber, dass die anderen eine Chance haben, ihre Schulden zurückzuzahlen. Das ist die reine Logik, das können Sie doch nicht bestreiten. Und dazu muss Deutschland sein Überschussmodell aufgeben. Das ist immer noch reine Logik.
Lassen Sie mich, bevor wir zum Publikum, der Unterschied zwischen dem Länderfinanzausgleich und dem ESM ist ja dennoch, dass die Länder im Länderfinanzausgleich kriegen ja in der Tat Transfers, Griechenland kriegt erstmal nur einen Kredit. Also das ist ja schon, ich wollte deswegen wirklich nochmal problematisieren, Entschuldigung, ob wir wirklich die Transferunion zwingend brauchen, um dieses Problem zu lösen. Jenseits davon, ob sie wünschenswert ist oder ob wir es auch anders machen können.
Das ist ja jetzt passiert mit den ersten 800 Milliarden, die Deutsche Bundesbank weniger bekommen hat.
Aber bisher sind es ja nur Vorsichtsmaßnahmen, die können immer noch wieder...
Nein, die Überweisung der Deutschen Bundesbank an den Finanzminister war 800 Millionen weniger als normalerweise, weil sie die Abschreibung vornehmen musste auf diese Papiere.
Kann man wieder zuschreiben, ne?
Wenn die EZB jetzt die 77 Milliarden, die sie genommen hat, übrigens gegen den Protest von Herrn Weber, gegen den Protest des Zentralbankpräsidenten von Finnland, gegen den Protest des neuen Zentralbankpräsidenten von Estland, gegen den Protest interessanterweise auch des Zentralbankpräsidenten von Luxemburg, und dann haben sie noch Holland, da haben sie übrigens mal eine Nordunion nebenbei, ne? So, die haben dann mehrheitlich entschieden. Ja, wenn Sie 13-3 haben wie in Deutschland, 13 nehmen, 3 geben, dann werden Sie immer überstimmt als Geber. Und wir sind jetzt überstimmt worden. Und warum der Herr Weber gegangen ist, wenn Sie wirklich glauben, dass er aus persönlichen Gründen gegangen ist, dann haben Sie selbst Schuld. Der ist aus dem gleichen Grunde gegangen. Hier kam ja die Frage bei der Ostmark, wie damals der gute Herr Pöhl, der auch der Meinung war, dass 1-1 falsch war. So, das müssen wir heute sehen. Das wird alles unter dem Deckel gehalten. Das verschwindet alles wegen zu Gutenberg. Jetzt wegen Atom und wir merken gar nicht, was hier passiert. Ja, es ist so.
Warum? Ja, aber die Exoten haben doch folgendes Anliegen. Sie wollen eben verhindern, dass es zu laufenden Transferzahlungen kommt. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel verschiedene Wirtschaftskulturen, meinetwegen die USA sind eine Wirtschaftskultur, die sind ein bisschen spezialisiert aufs Konsumieren. Die deutsche ist eine Wirtschaftskultur, die ist sehr spezialisiert aufs Arbeiten. Gut, jetzt möchte eine daher mehr arbeiten, wird genehmigt, weil die Amerikaner sagen, wunderbar, wir wollen lieber mit euren Porsches fahren. Das Problem ist, dass das natürlich nicht auf Dauer so weitergehen kann, weil derjenige, der gern arbeitet, hat Überschüsse und baut jetzt einen tollen Schatz auf. Das ist wie der Dagobert Duck. Und der andere ist der Schuldner, der, möchte ich nur darauf hinweisen, auch seine Zinsen seit 20 Jahren nicht mehr bezahlt, weil die Neuverschuldung der USA viel größer ist als die Zinszahlungen für schon den bestehenden Stock an Schulden. Also eine Art Ponzi-Spiel ist schon seit ganz langer Zeit im Gange. Und die Frage lautet, wenn Deutschland für seine Arbeitsanstrengungen, Stichwort Porsche, irgendwann mal was zurückhaben will, dann geht es logisch nur durch ein Defizit gegenüber den USA, weil alle Defizite, Überschüsse können immer nur durch Realtransfers. Das war das Keynes-Problem. Das heißt, also die Deutschen müssten massenweise nach Kalifornien auf Urlaub fahren, was auch immer. Naja, schon, sonst bleiben sie immer ein Tag über Tag, sonst haben sie immer mehr Finanzkapital. Naja, schon, das ist jetzt bitte eine, tut mir leid, das ist, wie soll ich das erklären? Das ist einfach so, weil ich Ihnen. Ich möchte es irgendwie beispielhaft machen. Nicht sozusagen, dass Deutschland als Überschussland baut sozusagen Sparguthaben auf, irgendwelchen Financial Assets aller Art. Und das kann ich entweder ewig weitermachen, dann werden die irgendwann mal abgeschrieben werden. Ja? Oder ich sage, ich möchte was davon haben, dann tausche ich meine Assets gegen Güter made in USA. Was anderes gibt es nicht. Das ist das Problem.
Aber nun haben wir die Statistiken ja heute gesehen, die bezogen sich auf die Handelsbilanzen, auf die Leistungsbilanz, aber nicht auf die Zahlungsbilanz. Und die Deutschen haben in den letzten 10 Jahren wie die Weltmeister im Ausland exportiert. Nicht? Und viele der Dinge, die da in Südeuropa möglich waren, waren eben durch diese Investitionen. Es gibt eben noch weitere ausgleichende Mechanismen in der Welt und dazu gehören die Investitionen. Und das ist eigentlich letzten Endes der entscheidende Faktor. Und man wird niemals verhindern können, dass es Volkswirtschaften geben, die nachhaltig in einer Defizitsituation bleiben und solche, die nachhaltig in einer. Das sehen wir ja in Deutschland auch, das wurde ja gerade beschrieben.
Nicht in der ersten Hälfte der Nachkriegszeit war das nicht der Fall.
Ich halte fest, auch zum Thema Transferunion gibt es keine Einigkeit. Und jetzt Fragen aus dem Publikum, bitte. Ja. Und dann hier.
Ja, ich fand das ja eine sehr interessante, lebhafte Debatte, aber eins verstehe ich nicht. Herr Henkel schlägt doch eine ganz probate Maßnahme vor, um die Defizite zu beseitigen. Und das ist der Nordeuro. Das ist nichts anderes als eine Aufwertung des deutschen Euro gegenüber dem Rest Europas. Und es wird genau das passieren, was 1993 auch passiert ist, als einzelne Länder, Italien, Großbritannien, Schweden, sozusagen sich abgekoppelt haben vom EQ. Eine gigantische Aufwertung und eine Sanierung dieser Länder zulasten Deutschlands. Also gerade in der Zeit zwischen 92 und 96 hat ja Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Also ist da irgendwo eigentlich ein Konsens. Nur die Maßnahmen, wie man abwertet, sind unterschiedlich gewichtet.
Zufügen, es ist nebenbei auch die, nach meiner festen Überzeugung, die einzige Möglichkeit für diese Südländer aus dieser Misere herauszukommen. Das wäre in der Tat eine Abwertung. Dann haben wir natürlich all die Komplikationen mit den Schulden und so weiter. Aber die, meine Damen und Herren, haben wir auch so. Die Bundesregierung hat ja beim Thema Griechenland, anstatt nun das Problem zu lösen, nicht? Die hätten damals schon dafür sorgen müssen, dass die deutschen und französischen Banken sich daran beteiligen. Sie hatte Angst davor und dieses Problem wurde aufgeschoben. Also man muss erst mal das Problem lösen und dann kann man.
Ja, aber die Abwertung ändert nichts an den Überschüssen, oder? An den deutschen Überschüssen.
Moment mal, also ich erinnere mich noch sehr gut, wie die deutsche Maschinenbauindustrie im Jahre 95, 96 gelitten hat unter der italienischen Abwertung. Das war eine höllische, Konkurrenz.
Ja, das wird jetzt noch viel höllischer, weil die Defizite sind viel größer.
Ja, ich sag's ja.
Verschwindet doch der deutsche Überschuss, das wollen wir doch.
Moment
mal. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen das auf keinen Fall. Jetzt sagen Sie,
ich will es nicht mit künstlichen Ankündigungen oder mit einer künstlichen Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich will es über den die Marktanpassung der Wechselkurse, natürlich.
Und ja, müssen erst mal einen staatlichen Ausstieg haben, bevor Sie eine Marktanpassung der Wechselkurse haben.
Die Frage ist ja ganz berechtigt, besteht nicht Konsens, dass in irgendeiner Form die Überschüsse weg müssen, sei es über eine Aufwertung, sei es über stimulierende Fiskalpolitik, warum auch immer. Also da scheinen Sie sich ja gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein.
Ja, das sehe ich so. Herr Henkel hat gerade gesagt im Klartext, der Überschuss soll weggehen, beziehungsweise auch die Defizite.
Nicht der Überschuss, aber ein Teil des Überschusses, der
dadurch, ja, aber, Entschuldigung,
dass wir in einer abgewerteten Euro uns befinden.
Ja, natürlich. Das heißt aber eine Verminderung mindestens der Überschüsse, wie sie derzeit sind, weil dies keine stabile Situation ist. Dankeschön, Herr Henkel.
Gut, nächste Frage. Ja. Ja, hier, in der letzten Reihe.
Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Diskussion, weil vieles ist ein Schlagabtausch, der über eine Frage geht, die man nicht diskutieren mehr bräuchte, nämlich ob der deutsche Leistungsbilanzüberschuss und der anderen Nordländer abgebaut werden muss. Das ist nicht die Frage, wenn man eine halbwegs professionelle Diskussion auch international verfolgt. Vielleicht nur ganz wenige Fakten. Die Frage ist, wie man das macht und nicht, dass man es macht. Nur ganz wenige Fakten. Im Jahre 2000 oder 99 hatte Deutschland ein Leistungsbilanzdefizit von -1%. Jetzt hatten wir vor der Krise 2007 einen Leistungsbilanzüberschuss, den höchsten seit Kriegsende, von, ich glaube, 7% oder sogar über 7%. Das war unter den OECD-Ländern der höchste Leistungsbilanzüberschuss. Wenn man China mit einbezieht, China mit 11% Leistungsbilanzüberschuss, ist Deutschland, abgesehen von den OPEC-Ländern, das Land mit dem höchsten Leistungsbilanzüberschuss. Das hat sich aufgebaut innerhalb von 7-8 Jahren. Es ist international, wenn Sie mal jetzt den IWF als, ich sage jetzt mal, neutral oder als wichtiger Teil des Mainstreams ansehen, völlig unbestritten, dass das so nicht geht. Und es sind Vorschläge gemacht worden vom IWF, Analysen gemacht worden, dass es in der Vergangenheit Beispielepisoden gab, wo in relativ kurzer Zeit Überschussländer ihre Überschüsse abgebaut haben durch kluge, teilweise nicht kluge Politik. Meistens ging es mit einer Aufwertung einher, aber nicht immer, verbunden mit einer Steigerung der Binnennachfrage. Wir hatten in Deutschland Anfang der 70er Jahre am Ende des Bretton Woods-Zeitraums das Problem, wo wir es einigermaßen hingekriegt haben. Japan hatte das Problem, Taiwan hatte das Problem mit 18% Leistungsbilanzüberschuss, der nicht nachhaltig war. Also man muss schon die Fragen richtig stellen, sonst kommt man in völlig blödsinnige Diskussionen, die politisch die Fragen auch nicht richtig positionieren. So, wie macht man das jetzt? Die eine Option ist sicherlich, dass man die Eurozone verlässt. Das kann man durchdeklinieren. Ich glaube, das ist vielleicht in dem Kreis, der hier ist, wenig diskutiert, weil wir das alle, ich auch, für unrealistisch und für die schlechteste aller Optionen halten. Aber man mag das diskutieren. In den USA wird das mehr diskutiert. Viele Makroökonomen halten das für die einzige Schlussfolgerung, mit anderen Argumenten als Herr Henkel vielleicht. Aber kann man diskutieren. Aber wenn man vorwärts diskutieren will, innerhalb des Szenarios der europäischen Integration, dann kommt man nicht vorbei, die Fragen so zu formulieren, wie sie auch die EU und die Gipfeltreffen in der EU im Rat vorbereitet haben für die Entscheidung, die Ende des Monats gestellt wird. Und ich wundere mich, dass zu wenig darüber diskutiert wird. Weil da gibt es im Grunde drei Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, die in wenigen Tagen zur Verabschiedung stehen, die ich alle drei für problematisch halte. Das erste ist der ESM, also Europäischer Stabilisierungsfonds, der erweiterte Rettungsschirm. Das zweite ist das sehr ausgefeilte Vorschlag, wie man exzessive Defizite oder Leistungsbilanzungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union verhindern und abbauen kann. Das geht viel, viel weiter als die Diskussion, wie sie heute gefallen ist, aber ich glaube, oder gekommen ist. Aber ich glaube, es ist unzureichend und wir müssten das viel detaillierter diskutieren. In Deutschland gibt es ein riesiges Defizit an Diskussionen über diese Probleme, die auf europäischer Ebene laufen. Und das dritte ist die Härtung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in einer, würde ich sagen, sehr problematischen Form. weil sie nämlich nicht nur auf die Defizite schaut, sondern auch die Schuldenstände ins Visier nimmt. Und es läuft darauf hinaus, dass einige Länder in sehr rasantem Tempo ihre Defizite reduzieren müssen, was zu erheblichen, viel größeren Anpassungsproblemen in den nächsten Jahren führen wird als in den letzten Jahren. So, zu diesen Themen muss gesprochen werden. Da vermisse ich Antworten. Bei Gustav Horn war das jetzt vorwärtstreibend in seinem Referat teilweise angesprochen, aber da bleiben auch noch eine Menge Fragen natürlich über, weil das kompliziert ist. Und der entscheidende Punkt aber ist, wenn wir Aufwertungs- oder Abwertungsoptionen in der Währungsunion nicht mehr haben und die Währungsunion nicht verlassen wollen, dann gibt es natürlich keine Alternative, als die Lohnstückkostenentwicklung sich anzuschauen. Ja. Da muss man nicht drüber reden, dass das, also die Argumente, die da gekommen sind von Herrn Henkel, das ist nicht, es tut mir leid, das ist nicht seriös. Die Frage ist, wie man das macht. Ich will Sie jetzt nicht angreifen persönlich, aber das ist nicht professionell. Ich sage mal nicht seriös, sondern
also die Frage, professionell. Die Frage war ja,
die möchte ich jetzt doch stellen. Wie antworten die Autoren auf die drei wesentlichen vorliegenden, die drei oder vier Redner, wie antwortet man auf die Vorschläge, die Ende des Monats zur Debatte stehen, wo die deutsche Bundesregierung Stellung nehmen muss?
Okay.
Ich fange mal an. Ja, nein, nein. Ich bin dafür, den Rettungsschirm so auszuweiten, wie es auch am Wochenende beschlossen wird. Das ist als kurzfristige Maßnahme in Ordnung. Ich würde es aber langfristig überführen in einen europäischen Währungsfonds. Was über die Excessive Imbalance Procedure gesagt wird, das Anliegen ist gut, die Absicht ist in Ordnung, aber die Instrumente sind falsch, weil sie einseitig auf die Anpassung über die Löhne gehen, die teilweise mit Eingriffen in die Tarifautonomie verbunden sind und die Politik außen vor lässt. Die Verhärtung oder Export der Schuldenbremse, also wenn man sozusagen die Mechanik, die hier schon nicht funktionieren wird, auch noch exportiert, kriegt man keine bessere Mechanik, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich glaube, Gustav, du wirst so, vielleicht verstehe ich dich miss, vielleicht widersprechen wir uns da.
Das wäre
mal
was.
Anpassung, der wäre ja auch mal was Neues, wäre auch was Schönes. Diese Anpassung der Lohnstückkosten, ich habe das ja nun als Königsweg sozusagen beschrieben. Es ist der einzige Königsweg, bei dem das Ganze nicht auseinanderfällt und wir nicht in eine Transferunion gehen. Das ist der einzige Weg, wie man dieses Ursachen adäquat wieder reparieren kann. Ne? Über eine sehr lange Frist, dann braucht man Zwischenlösungen. Dann darf man aber nicht sagen, so wie du das jetzt gesagt hast, mit den Löhnen, da geht nichts, weil das ist Tarifautonomie. Also das, ja, aber ich konnte es so verstehen. Ne?
Nein, ich habe gesagt,
was die gesagt haben in Brüssel, wenn ich es richtig verstehe, ist eine Lösung für die Zukunft. Sie haben keine Lösung, deswegen meine Parallelen, die in die Unendlichkeit gehen, sie haben keine Lösung für das Problem, was in den letzten 10 Jahren entstanden ist. Das ist der zentrale Punkt, weil Deutschland sich geweigert hat, offensiv über diese Frage zu reden und eine Anpassung sozusagen über 10, 15 Jahre zu akzeptieren, sondern man tut jetzt so, als könnten alle dem deutschen Modell folgen, man könnte die Inflationsrate weiter bei 2% halten und man würde dadurch das Wettbewerbsproblem lösen. Das ist Quatsch. Das löst man das Wettbewerbsproblem nicht, weil die Parallelen bleiben bestehen, die große Lücke bleibt bestehen, die sich aufgebaut hat, die sich akkumuliert hat in den letzten 10 Jahren. Und man kann das Inflationsziel nicht mehr einhalten, jedenfalls dann, wenn der Ölpreis sich mal wieder normalisiert hat und alle aufgeregten Diskussionen vorbei sind, wird man sehen, dass man in eine deflationäre Situation geht, beziehungsweise eine Situation, die alle vernünftigen Ökonomen dieser Welt für deflationär halten, weil alle vernünftigen Ökonomen dieser Welt der Meinung sind, dass man eine Inflationsrate von wenigstens 2% braucht, weil man sonst automatisch deflationär ist, weil die Statistik da immer falsch misst.
Herr Henkel, haben Sie noch einen Kommentar zu der Frage? Also Stabilitätspakt und konkrete
Beseitigung. Erstmal zu dem Kommentar. Ich bin ja einiges gewöhnt, nicht? Denn ich gehe ja überall hin und streite mich mit jedem gern. Aber so einen arroganten Zuruf habe ich bisher, glaube ich, so seit Jahren nicht mehr bekommen. Vielleicht darf ich den Herrn selbst daran erinnern, dass er die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen hier auf dramatische Art und Weise schon dadurch manipuliert hat, dass er in seiner Statistik, die bei 0,1% im Jahr 2000 begann und bei 7% endete, völlig ignoriert hat, dass dieses Jahr 2000 der klassische Ausreißer aufgrund der Wiedervereinigung war und dass wir vorher auch schon große Überschüsse hatten. Aber das nur nebenbei, das vielleicht soll Ihnen mal das Gefühl geben für die Manipulation, die hier versucht wurde. Mein Vorschlag, den kennen Sie. Ich möchte nochmal auf den Abwertungseffekt meines Vorschlages zurückkommen. Das Interessante ist ja, als ich diesen Vorschlag machte, kriegte ich dann zurück, interessanterweise als Gegenargument, die entsetzlichen Auswirkungen auf den Wechselkurs und auf die Aufwertung und auf den deutschen Export. Das fand ich eine ganz interessante Bemerkung. Ich habe mal in meinem stillen Kämmerlein ein Worst-Case-Szenario entworfen. Und es geht ungefähr so, dass ich bei einem Nordeuro mir vorstellen könnte, dass der Aufwertungseffekt ungefähr so wäre, wie er beim Schweizer Franken zu verzeichnen war. Der Schweizer Franken hat natürlich, wie wir wissen, auch noch diesen Effekt der Fluchtwährung. Und ich bin da sehr oft, bin da in einem Unternehmen im Aufsichtsrat und verfolge das in den letzten Jahren sehr intensiv und habe festgestellt, jawohl, die Schweizer Exportwirtschaft hat gelitten, der Tourismus hat gelitten, aber er überlebt, er wirtschaftet weiter Überschüsse. Und in diesem Jahr wird das Wachstum in der Schweiz ca. 2% sein.
Die Schweizer Zentralbank hat so viel interveniert, dass sie inzwischen 20 Milliarden Schulden gemacht hat.
Ja, ist richtig.
Defizit gemacht hat.
Ja, ne? Die sitzt auf den Euros und hat natürlich ein gewaltiges Klumpenrisiko. Das muss man klar und deutlich sehen. Aber ich will nur zum Ausdruck bringen, dass wir also einen Aufwertungseffekt haben in meinem Vorschlag, dass ich den akzeptiere, weil ich es nicht richtig finde, dass die deutsche Industrie aufgrund eines abgewerteten Euro sich einen schönen Lenz macht, sondern sie soll weiterhin auf Trab bleiben.
Okay, wir müssen leider, die Regieanweisung ist eindeutig, leider aufhört.
Eine Frage, Entschuldigung, eine Frage. Weil ich Ihnen dann auch nicht geantwortet bin, ich sehr traurig, weil ich habe gehofft, dass diese Botschaft rübergekommen ist, dass die Krise doch das Ergebnis eines 3-4 Jahrzehnte dauernden Prozess. Es ist, wie wenn man am Ende einer Sackgasse angekommen ist. Da ist natürlich ein Riesendurcheinander. Die einen wollen weiter nach vor, die anderen zurück, etc. Aber was es braucht, ist auf allen Ebenen unternehmerisches Handeln relativ zu den Interessen des Finanzkapitals besser stellen. Weil nur so ist auch politisch ein Kompromiss möglich zwischen Realkapital und Arbeit, und zu glauben, dass man gegen die Interessen von Realkapital sozusagen was weiterbringen kann, da bin ich also sehr, sehr skeptisch. Aber da gibt es genug ganz konkrete Dinge, von der Finanztransaktionssteuer bis zu Änderungen im Steuersystem, dass unternehmerisches Verhalten besser gestellt wird. Im Klartext, solange die Unternehmer nicht bereit sind, mehr Kredite aufzunehmen und sinnvoll in Realkapital zu verwandeln, sind alle anderen Probleme notwendige Folgen. Das ist halt meine Meinung.
So, jetzt vielen Dank. Das Schlusswort hat Gustav vorne.